Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Johannesevangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Ich lese den Abschnitt aus, ich lese den Abschnitt aus dem weniger bekannten, aus der weniger bekannten Brunsbibel. Habe erst diese Woche entdeckt, dass es hier eine enge Verbindung zu uns gibt. Hans Bruns war in den 1930er Jahren als Evangelist im DGD angestellt, zunächst in Elbingerode und dann auch hier in Marburg. Wegen seines offensiven missionarischen Einsatzes für den Glauben wurde er 1943 aus dem Wehrdienst entlassen und erhielt vom Marburger Landrat Redeverbot. Die freie Zeit nutzte er für schriftstellerische Arbeiten, zum Beispiel die Übersetzung des Neuen Testaments. Später wurde er Mitbegründer vom Marburger Kreis. So, Johannes 5 in der Übersetzung von Hans Bruns. Bald darauf war wieder einmal ein Fest der Juden und auch Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Nun liegt dort nahe bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Er hatte 5 Hallen. In ihnen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Schwindsüchtiger. Sie warteten auf eine Bewegung des Wassers. Denn ein Engel des Herrn stieg von Zeit zu Zeit hinab in den Teich und brachte das Wasser in Wallung. Wer nun als erster nach dieser Bewegung des Wassers hineinstieg, wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er gehabt hatte. Nun lag da ein Mensch, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus diesen Kranken sah und erfuhr, dass er schon so lange leidend war, sagte er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich trägt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich hingehe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Stehe auf, nimm dein Bett und geh. Sofort wurde der Mensch gesund. Er nahm sein Bett und konnte gehen. Das geschah an einem Sabbat. Da sagten die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, da ist es doch nicht erlaubt, sein Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, hat mir gesagt, nimm dein Bett und geh. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der dir gesagt hat, trag dein Bett und geh? Der Geheilte wusste es nicht, wer es war, denn Jesus war still fortgegangen, weil so viele Menschen an dem Ort waren. Nach einiger Zeit fand ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm: Sieh, du bist jetzt gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustoße. Der Mensch ging hin und sagte zu den Juden, dass Jesus es sei, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er an einem Sabbat heilte. Soweit der Bibeltext. Nehmen Sie gern wieder Platz. Diese besondere Begebenheit in einer der ersten diakonischen Pflegeeinrichtungen bei Jerusalem dürfte im ersten Jahr des öffentlichen Wirkens von Jesus stattgefunden haben. Ein Teich in der Nähe der Stadtmauer, drumherum 5 Säulenhallen, deren Überreste übrigens erst im 19. Jahrhundert unter 25 Meter hohen Schuttbergen wiederentdeckt worden sind. Die Hallen waren ein Zufluchtsort für unheilbar Kranke und Pflegebedürftige, deren Angehörige sie nicht zu Hause versorgen können. Unter ihnen Gelähmte und Blinde. Ein trostloser Ort mit einer Ansammlung trauriger menschlicher Schicksale. Zugleich aber auch ein Hoffnungsort, denn hier muss es Hilfe und Versorgung für sie gegeben haben. Und eine ganz besondere Heilquelle, bei der wir uns die Augen reiben. Einmal im Jahr soll ein Engel den Teich berührt haben und der Erste, der danach ins Wasser stieg, wurde geheilt. Ganz egal, welche Krankheit er hatte. Ein merkwürdiges, fragwürdiges und geheimnisvolles Phänomen, das uns zweifeln lässt, ob das wirklich sein kann. Es gibt auch kein vergleichbares Ereignis in der Bibel, wo Ähnliches berichtet wird. Wenn man einmal von Apostelgeschichte 19 absieht, wo berichtet wird, dass man Tücher, die der Apostel Paulus auf der Haut getragen hatte, zu Kranken brachte und sie durch die Berührung mit den Tüchern geheilt wurden. Schon ungewöhnlich. Aber warum auch nicht? Gott ist kreativ und hat viele Möglichkeiten zu helfen. Jesus ist also zu einem besonderen Fest in die Hauptstadt Jerusalem gekommen. Man könnte doch annehmen, dass er als erstes den Tempel aufsucht. Oder er stellt sich auf den Marktplatz, fängt an zu predigen. Oder er besucht die religiösen und politischen Führer, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Doch all das tut er nicht. Stattdessen sucht er die Elenden und Kranken auf, die Vergessenen und Ausgestoßenen, die, die am Rand stehen und von denen kaum noch einer Notiz nimmt. Er geht durch die Säulenhallen und gedanklich gehe ich mit ihm durch diese Hallen, nehme die vielen Kranken wahr, die Gerüche, die Blicke. Jesus geht von Halle zu Halle und dort sieht er einen Mann, von seiner Krankheit gezeichnet und das seit 38 Jahren. Jesus bleibt stehen und schaut ihn an, voller Mitleid und Liebe. Und dann stellt er eine scheinbar völlig überflüssige Frage, die er bei den meisten anderen, die er geheilt hat, doch auch nicht gestellt hat. Willst du gesund werden? Offensichtlicher geht es doch nicht. Was denn sonst? Jeder, der krank ist, wünscht sich nichts sehnlicher, als wieder gesund zu werden. Warum diese Frage, Jesus? Doch schauen wir mal genauer hin. Dieser Mann ist vermutlich als Kind oder Jugendlicher erkrankt und gelähmt. So schwer, dass er im normalen gesellschaftlichen und familiären Leben nicht mehr teilnehmen konnte. Und das jetzt schon seit 38 Jahren, also mehr als die Hälfte seines Lebens. Er kannte nichts anderes als den Zustand der Krankheit, der Einschränkung, der Abhängigkeit von anderen, des Nichtstunkönnens. Das Leben hier am Teich Bethesda war ihm immerhin vertraut. Die Umgebung, die Menschen, der Tagesablauf. Das war sein Zuhause, wenn auch ein armseliges. Aber wie es da draußen in der Welt ablief, mit dem Treiben der unzähligen Menschen in der Stadt, das kannte er nicht. Die Veränderungen der Zeit waren an ihm vorübergegangen, wie für jemanden, der lebenslang im Gefängnis gesessen hat. Willst du gesund werden? Das heißt, willst du wirklich ein komplett neues Leben beginnen? Traust du dir das zu, dass du damit im Leben wieder zurechtkommen würdest? Bist du bereit, dich den Herausforderungen zu stellen, die auf dich einprasseln werden? Nichts würde so bleiben, wie es ist. Du musst deinen Platz im Leben und der Welt wieder neu finden. Offenbar hat diese Frage doch eine Berechtigung. Willst du das? Schließlich gibt es keine dauerhafte Glücksgarantie für jemanden, der nach langer Zeit wieder gesund geworden ist. Mein Schwiegervater war viele Jahre bei Toto Lotto tätig und er hatte die schöne Aufgabe, immer mal wieder große Gewinne an Gewinner zu übergeben. Da war die Presse da und logisch, jeder dieser Gewinner war überglücklich. Die meisten Menschen träumen doch vom Millionengewinn, manche vielleicht auch nur heimlich. Das wäre doch das größte Glück auf Erden. Am Anfang zumindest. Aber dann? Der Umgang mit so viel Geld überfordert viele. Sie haben es nie gelernt, damit umzugehen. Plötzlich finden sie sich in einer völlig neuen Welt wieder, mit völlig neuen Möglichkeiten. Spricht man mit ihnen nach 10 oder 20 Jahren, dann sagen manche von ihnen, ach, hätte ich doch nie diesen Gewinn gehabt. Er hat am Ende alles kaputt gemacht. Die Freunde, die wir damals hatten, haben wir verloren. Das Geld ist nicht mehr da, wir haben es viel zu unüberlegt ausgegeben und jetzt stehen wir vor dem Nichts. Frage, willst du das? Willst du wirklich gesund werden? Ist also eine berechtigte Frage. Nicht jede Lebensverbesserung, auch wenn wir uns sie noch zu sehr wünschen und erträumen, führt dauerhaft zu mehr Glück und Zufriedenheit. Sie löst nicht alle unsere Probleme. Es kann auch eine Gnade sein, wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind, mit all ihren Einschränkungen und unerfüllten Wünschen. Nun, unser Mann im Jerusalemer Diakoniekrankenhaus Bethesda hatte dennoch eine klare Meinung dazu. Ich würde ja gern, aber ich weiß nicht wie. Denn wenn der Teich vom Engel bewegt wird, bin ich jedes Mal zu spät. Ich habe doch keine Chance. Offenbar weiß er gar nicht, wer da vor ihm steht. Er kennt Jesus nicht. Das bestätigt sich später nochmals, als er von den Juden gefragt wird, wer ihn denn geheilt hat. Ich weiß es nicht, sagt er wahrheitsgemäß. Kann man dem Messias, dem Sohn Gottes, dem Retter der Welt so nah gegenüberstehen und ihn doch nicht erkennen? Unbegreiflich. Und dennoch passiert es. Damals wie heute, Tag für Tag. Doch auch wenn der Gelähmte nicht weiß, wer da vor ihm steht, ahnt und spürt er offenbar doch etwas von der Kraft und Vollmacht, die von Jesus ausgeht. Denn bei dem Satz, steh auf, nimm dein Bett und geh, winkt er nicht achselzuckend ab. Er fängt auch nicht zynisch an zu lachen. Nein, er vertraut diesem Wort, bekommt wieder Gefühl in den Beinen und spürt die Kraft, die in seinen Körper strömt. Er springt auf, rollt seine Matte zusammen und fröhlich läuft er pfeifend durch die Stadt. Alle sollen es sehen und hören, was mit ihm passiert ist. Doch es gibt ein Problem. Die Frommen legen wieder einmal eine völlig falsche Reaktion an den Tag. Anstatt sich mit ihm von Herzen über das Wunder seiner Heilung zu freuen, bekommt er erst einmal eine kalte Dusche. Ist bei dieser Heilung dennoch alles mit rechten Dingen zugegangen? Wird daran nicht doch irgendetwas faul sein? Und überhaupt, warum trägt er sein Bett an einem Sabbat? Das geht gar nicht. Die Heilige Schrift sagt doch klar und deutlich, am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Schon wieder wird eine Nebensache zur Hauptsache. Die von Gott gewirkte, wundervolle Hauptsache, nämlich die Heilung dieses Gelähmten, dieses leidgeplagten Menschen, wird zur unbedeutenden Nebensache. Stattdessen diskutieren die Menschen und Theologen darüber, ob man am Sabbat seine Matte tragen darf oder in diesem besonderen Fall vielleicht auch mal einmal nicht. Kein Mitfreuen, kein Gotteslob, nichts. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Kann es sein, dass Menschen in unseren Gemeinden und Gemeinschaften ganz ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben? Dass Nebensachen zur Hauptsache werden? Also mir würden einige Beispiele einfallen. Der Geheilte lässt sich glücklicherweise von diesen Infragestellungen nicht entmutigen, sondern antwortet fröhlich, unbekümmert, ehrlich und naiv: Na, der mich geheilt hat, hat doch gesagt, dass ich meine Matte nehmen soll und gehen darf. Wo ist also das Problem? Sie fragen ihn, wer ist denn der Mensch, der dir das gesagt hat? Trag dein Bett und geh. Der Geheilte wusste es nicht, wer es war, denn Jesus war still fortgegangen. Eigentlich ist doch die Geschichte an der Stelle beendet. Doch interessanterweise geht sie noch weiter. Denn nun wird Jesus selber wieder aktiv. Er hatte sich still davongeschlichen, man wusste nicht mehr, wo er war. Aber in Vers 14 heißt es, da fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm. Um jemanden zu finden, muss man ihn vorher gesucht haben. Offenbar machte sich Jesus Sorgen um den geheilten Mann und seine besondere Glaubenserfahrung. Er ahnte, welchen Anfeindungen, Angriffen und Fragen er ausgesetzt sein würde. Und weil es Jesus um mehr geht als Gesundheit, sucht er erneut das Gespräch mit dem äußerlich gesund gewordenen Mann und spricht nun mit ihm über seine innere Heilung, über die Macht der Sünde, über Vergebung, also um die Erneuerung von innen heraus. Pass auf dein Herz auf, denn all die neuen Möglichkeiten, die sich dir nun auftun in dieser Welt, könnten dich auch zum Bösen verleiten. Zu Übermut und Stolz, zu Geringschätzung derer, die nicht geheilt wurden. Die Grenzen zwischen Gut und Böse können verwischen Man muss ja nicht alles so eng sehen. Sollte Gott gesagt haben? Die Versuchung, sich trotz großartiger Glaubenserfahrungen von Gott wieder zu entfernen, ist groß. Darum die Mahnung von Jesus: Lass dich nicht verführen, sonst bist du am Ende schlimmer dran als vorher. Was für eine krasse Aussage. Was kann es Schlimmeres geben, als 38 Jahre lang in dieser elendigen Halle zu liegen, ohne sich bewegen zu können? Jesus sagt, es gibt etwas Schlimmeres. Nämlich, wenn du äußerlich gesund bist, aber innerlich krank, gebunden, in Sünde verstrickt. Gesund, aber nicht geheilt. Geheilt, aber nicht gesund. Schauen wir uns noch etwas genauer an, was damit gemeint ist. Der Lahme am Teich Bethesda ist krank, 38 Jahre lang. Er musste mit seinem harten Schicksal leben, ohne Hoffnung. Ohne Hoffnung, dass sich an seinem körperlichen Leiden noch irgendetwas ändern wird. Krank, nicht gesund. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass er geheilt war, innerlich heil war, nicht verbittert. Er hatte seinen Glauben an Gott offenbar nicht verloren, denn er vertraute Jesus, als der sagte, steh auf. Ja, ich denke, er war geheilt, aber eben körperlich nicht gesund bis zu dieser Begegnung mit Jesus. Gesund? Nein. Geheilt? Innerlich? Ja. Als er später im Tempel umherspringt und gar nicht mehr aufhören kann zu danken und Gott zu loben, ja, da war er gesund und geheilt. Sein Körper war gesund geworden und in seinem Herzen war er Gott so nah wie noch nie zuvor. Sein Glaube war gestärkt, als könnte er Berge versetzen. Äußerlich gesund und innerlich heil. Was für ein Vorrecht, wenn einem Menschen das geschenkt ist. Gesund und heil. Im späteren Gespräch mit Jesus wird ihm aber deutlich gemacht, dass es keine Garantie gibt, dass diese heile und ungetrübte Gottesbeziehung, diese Freude und dieser Frieden im Herzen immer so anhalten wird. Nein, es wird Versuchungen geben. Sünde klopft an der Tür. Man kann sich Stück für Stück von Gott abwenden, ohne es zu wollen und zu merken. Und auf kurz oder lang trennt uns unsere Sünde von Gott. Geduldete Sünde, der wir immer mehr Raum und Macht gewähren, zieht einen hohen Preis nach sich. Am Ende wäre der Geheilte zwar äußerlich gesund, aber innerlich kaputt und krank und fern von Gott. Gesund, aber nicht geheilt. Und dann gibt es wohl auch noch eine traurige vierte Gruppe. Im Diakoniekrankenhaus Bethesda gab es 5 Hallen, in denen viele Kranke, Blinde, Gelähmte, Ausgezehrte lagen. Aber nur einer von ihnen wurde von Jesus geheilt. So mancher von denen wird gehadert haben mit seinem Schicksal, war verbittert, hat Gott angeklagt. Ich erinnere mich an ein Gespräch bei einem evangelistischen Einsatz in einer Stadt. Eine Frau, mit der ich ins Gespräch kam auf der Straße, die zur Reha da war, ich sprach sie auf den Glauben an Gott an und sie war regelrecht wütend. Mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Der hat so viel Leid und Krankheit in meinem Leben zugelassen, der kann mir gestohlen bleiben. Wie traurig, wenn Menschen nicht nur krank, sondern auch ohne Heil sind. Ohne Halt und Trost im Glauben, verbittert und gottlos. Interessanterweise traf ich 5 Minuten später einen Mann, dem es deutlich schlechter noch ging als dieser Frau, der sich kaum bewegen konnte, der Mühe hatte, überhaupt zurückzukommen zur Klinik. Auch ihn sprach ich auf Gott an. Und er sagte, was würde ich nur ohne meinen Glauben machen? Wie könnte ich das tragen, wenn ich nicht Gott hätte? Es stellt sich unweigerlich die Frage, zu welcher Gruppe ich gehöre. Welcher Gruppe gehören Sie? Wie fühlen Sie sich heute Morgen? Fit, gesund und fröhlich? Oder ist der Körper doch eher müde und erschöpft? Kämpfen Sie mit Schmerzen? Vielleicht mit ärztlichen Diagnosen, die Ihnen Sorge macht? Sind Sie körperlich gesund oder krank? Sind die Lebensumstände beglückend, weil das Umfeld einfach alles passt? Oder nur schwer zu ertragen? Auf einer Skala von 1 bis 10, wo würden Sie sich sehen? 1 ist sterbenskrank, 10 ist der glücklichste und gesündeste Mensch auf der Welt. 1 bis 10, wo ordnen Sie sich ein? Zweite Frage. Wie ist es um Ihren inneren Menschen bestellt? Sind Sie innerlich ausgeglichen? Haben Sie Frieden mit sich und sind versöhnt mit Ihrer Lebenssituation, so wie sie gerade ist? Und damit verbunden die Frage, wie geht es Ihnen heute Morgen mit Jesus? Können Sie sagen, ich bin versöhnt mit Gott? Ich weiß, mir ist vergeben, ich habe Heil empfangen, ich freue mich daran, Gottes Kind zu sein. Auf der Skala von 1 bis 10, wie ist es bestellt um Ihr inneres Heilsein? Nun, diese Antworten, die Sie sich selber eben gegeben haben, ist eine Momentaufnahme. So, wie es sich im Moment für Sie darstellt. Ich bin mir ziemlich sicher, niemand hat mit 2x10 geantwortet. Da wird es auch Defizite geben. Da wird es auch Dinge geben, die uns Mühe machen. Oder ein schlechtes Gewissen. Oder wie auch immer. Und nun steht Jesus vor uns und fragt, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Traust du Gott zu, dass er etwas verändern, verbessern, heil werden lassen kann in deinem Leben? Dann steh auf und geh. Dann geh einen nächsten Glaubensschritt. Vielleicht zum Kreuz, um Vergebung zu empfangen, um neu zu beginnen, mit Jesus zu leben. Die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht so wie im Psalm 32, wie wir ihn vorhin im Wechsel gelesen haben. Mit diesen Worten vielleicht. Vielleicht steh auf und geh zu jemandem, um dich zu versöhnen, um Verbitterung loszulassen und inneren Frieden zurückzugewinnen. Vielleicht bist du aber auch der eine oder die eine unter den vielen, der oder dem Gott auch körperliche Heilung schenken möchte. Kann er das? Ja, gewiss. Möchte er das? Vielleicht. Du darfst ihn darum bitten. Weit mehr als einmal durfte ich es erleben, wie Gott Menschen heilt. Eben bei der Schriftlesung habe ich daran denken müssen, als ich junger Prediger war in einer Gemeinde. Und dann bekam ich einen Anruf von einer älteren Frau, einem Gemeindeglied, die sagte, meinem Mann geht es so schlecht. Der Arzt war hier, er sagte, er muss ins Krankenhaus, die Überweisung liegt schon hier, aber den Krankenwagen habe ich noch nicht bestellt. In der Bibel steht doch, wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten rufen und über ihn beten. Können Sie kommen? Ja, natürlich kann ich das. Telefon war beendet und ich denke, und wie mache ich das? Habe ich noch nie gemacht. Hat man auch in der theologischen Ausbildung nicht so wirklich gelernt. Rief einen unserer Ältesten an, einen älteren Bruder, und sagte ihm, was es anliegt. Und er sagte, ja, ja, kein Problem, mit deinem Vorgänger haben wir das auch gemacht, wir machen das schon. Wir fahren dahin, Jakobus 5, lesen den Text. Die Frau hatte ich vor die Tür geschickt, damit wir mit dem Mann alleine sind. Schüttete er uns unser Herz aus. Wir haben mit ihm gebetet, wir haben ihn gesalbt und sind wieder gefahren. Als der Mann ins Krankenhaus kam, hatte er keine Schmerzen mehr. Sie haben ihn 3 Tage auf den Kopf gestellt und nichts gefunden und wieder nach Hause geschickt. Wow, toll, wenn man solche Erfahrungen machen darf. Und das war nicht die einzige dieser Art. Gesund, aber nicht geheilt. Geheilt, aber nicht gesund. Jedem von Ihnen wünsche ich natürlich beste Gesundheit. Doch ganz unabhängig davon, ob gesund oder krank. Was Gott jedem von uns schenken möchte, ist Heil. Eine geheilte und versöhnte Beziehung zu ihm. Willst du gesund werden? Dann wende dich in allem an Jesus. Wonach sonst sollten wir gehen? Wo sonst finden wir Glück in dieser Welt? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie er. Jesus führt uns zum Leben zurück. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.